Da die meine letzte Predigt letzten Sonntag eine sehr große Resonanz hatte, mich viele angesprochen haben, hatte ich das auf dem Herzen, jetzt nochmal eine Fortsetzungspredigt zu halten. Mein Thema heute Morgen ist Wiederaufstehen nach Versagen, weil das ist natürlich ein großes Thema, und ich möchte heute auch diesen positiven Teil, auch dieses Wiederaufstehen, auch heute Morgen besonders betonen. Allerdings möchte ich anfangen mit so einem kleinen Vorspann.
Das sind harte Worte, aber diesmal einfach nur auf mich gerichtet. Schade, dass ich lebe, es ist schade, wie es mich vernichtet. Kleine, weißt du noch, das erste Treffen im Park? Wir haben geredet über viel und dass ich rappen nicht mag. Ich kenne das, kenne was, kenne das Gefühl, wenn du denkst, dass da draußen jeder Penner dich belügt. Das Mucke aus dem Herz, das ist alles, was wir haben. Ich geh raus, es ist kalt, ich versuch mich ein bisschen abzulenken, weg von dem Stress, ich will eine Pause, um kurz nachzudenken. In der Kneipe bin ich König, doch im Leben mein Versager. Es tut weh, mir anzuhören, ich wär ein Ekel wie mein Vater. Ich sitz stundenlang am Schreibtisch, um die Lage zu beschreiben, welche ausweglos genug ist, um's in Phrasen zu verteilen. Denn der Kompass Richtung Norden zeigt schon länger nicht nach oben. Es wird schwer, den Weg zu finden, jedes Ziel hab ich verloren. Jeder Kompromiss im Leben, der aus Eitelkeit besteht, beschädigt nur mein ganzes Leben, wenn die Kleinigkeit erschlägt. Und manchmal denk ich, wenn ich einsam bin, dann Kleisen und dann Züge, weil ich selber nicht mehr klar, komm, nehm ein Eisen und ich prügel. Es ist schade, mich zu sehen, ich stehe ein kleines Stück vorm Abgrund. Und der letzte Schritt da vorne ist ein Schritt, der mich nur abstumpft. Und der Spruch, den ich oft bringe, chill, ich krieg das wieder hin. Ist die Bestätigung für gar nichts, was mich wieder niederringt. Und wenn ich sag, verdammt, ich will nicht mehr mit raus, gibt zur Arbeit, dann ist das mehr als nur Musik, das ist die traurige Wahrheit. Einsam bin und frag, was in mir vorgeht, spür ich Angst vor dem Versagen und vor dem, was mir bevorsteht. War auf dermaßen viel Schuhen, dass ich mich heute auch dafür schäme, das ist schade zu erleben, was die Leute nie verstehen. Eine Wahrheit ist erdrückend, doch mein Lebensweg erschrecken. Und der Junge wird, wenn's weitergeht, im Regen steht verdeckt.
Die Welt schreit. Die Welt schreit. Und es gibt auch Christen, die schreien. Oder es schreit aus ihnen. Und ich denke, das war einfach nur ein eindrücklicher, ja, das habe ich, ich habe mal so gesucht und habe das da gefunden und wollte es einfach mal, ne, sehen, die Basis, weil wir müssen abholen. Wir müssen Menschen abholen, da wo sie stehen, wo sie sind. Und manche sind in tiefen Löchern. Manche sind in ausweglosen Situationen. Und deswegen ist mir wichtig, nochmal abzuholen. Und ich möchte deswegen einen kurzen Rückblick machen zu dem, was ich das letzte Mal auch gesagt habe. Versagen hat viele Gesichter. Übrigens auch Sünde kann als Versagen bezeichnet werden. Es ist halt ein Teil unseres Versagens. Man sagt, ich bin gefallen. Ne? Ich bin gefallen. Hat natürlich eine andere Qualität. Sünde ist etwas, was die Beziehung zu Gott bezeichnet auch, weil die wird sofort unterbrochen, wenn wir sündigen. Ne? Da wird was unterbrochen. Der Sünde sollt, sagt die Bibel, ist der Tod. Das heißt irgendwo, es kommt da eine Barriere zwischen dir und Gott. Und Gott möchte, Gott liebt dich und mich. Er möchte, dass alle Barrieren aus dem Weg geräumt werden. Und es kommt natürlich auf den Betrachter drauf an. Also es gibt natürlich Menschen, die bewusst sündigen und denen das schnurzegal ist. Denen kann man nicht helfen. Weil das sind welche, die auch dem Heiligen Geist widerstehen. Manche haben die Frage, habe ich die Sünde, wir sind schon mit der Frage begonnen, habe ich die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen? Und da habe ich gesagt, du hast die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht begangen, weil du hast Angst, dass du sie begangen hast. Und eine Person, die gegen den Heiligen Geist sündigt, das heißt, die widersteht beständig dem Reden und Wirken des Heiligen Geistes, der Überführung des Heiligen Geistes, der ist es eigentlich egal. Und die sind nicht damit gemeint. Aber andere, ja, die in Sünde fallen, wie gesagt, es kommt auf den Betrachter an, auf den, der es auch gemacht hat und wie er das Ganze betrachtet. Der eine sieht, dem einen ist es egal und der andere sieht es als komplettes Versagen an. Ich bin gefallen. Und es kann dann so tief gehen, dass welche sagen, ich bin so gefallen, mir kann man gar nicht mehr helfen. Und das stimmt nicht. Gott kann immer helfen. Stimmt's? Ne? Gott kann immer helfen. Biblische Beispiel, der Petrus, der hat es sehr wohl als Versagen empfunden. Stimmt's? Seine Sünde, der Jesus verleugnet hat, kommen wir noch drauf zu sprechen, hat es sehr wohl als Versagen empfunden. Oder auch, dass natürlich das Versagen und Sünde Konsequenzen hatte, wie Adam und Eva. Die haben das mit Sicherheit auch als Versagen empfunden, als sie dann ausgesperrt waren aus dem Paradies. Aber Versagen, wie gesagt, hat viele Gesichter, viele, viele Ebenen, viele Bereiche, ne, Tests, Prüfungen. Es war jetzt vor kurzem wieder Abiturprüfungen und die einen, die haben glorreich Abitur bestanden und bei den anderen hat es nicht geklappt. Und dann fühlt man sich schnell als Versager, weil es bei dir nicht geklappt hat. Und da ist es an uns, auch als Gemeinde und Gemeinschaft und geistliche Familie zusammenzustehen und zu sagen, du wirst es schaffen, dann probierst du es eben nochmal. Ein Test sagt nichts oder ein Versagen in einem Test oder in einer Prüfung sagt nichts über dich als Person aus. Oder nur sehr, sehr bedingt. Ja, oder Niederlagen empfinden wir auch als Versagen. Im Sport ist es so, manchmal ganz offensichtlich. Und gerade wenn man sich sehr bemüht hat, wie gestern wieder die U21-Nationalmannschaft, ja, hat wieder verloren gegen die Italiener. Das ist wirklich unser Angstgegner. Oder wenn man in große Lebenskrisen gerät. Und da ist nicht immer die Schuldfrage. Das heißt, du bist nicht immer du schuld an dem Ganzen. Das kann verschiedene Komponenten haben, aber da in großen Lebenskrisen fühlen sich Menschen oftmals als Versager. Manche haben es in die Wiege gelegt bekommen, regelrecht. Dass der Papa und die Mama gesagt haben, du bist ein Versager. Aus dir wird nie was. Oder auch natürlich in dem weiten Feld der Beziehungen, wenn Ehen scheitern, kann man sich auch leicht als Versager fühlen. Wenn die zweite Ehe scheitert, dann bei der ersten Ehe kann man vielleicht auch sagen, irgendwo liegt an dem anderen oder an der anderen. Aber bei der zweiten Ehe, dann kommt oftmals auch das, was ist mit mir los? Und ich möchte an die Frau erinnern, die Jesus am Brunnen begegnet ist. Und wo Jesus gesagt hat, nee, du hast 5 Männer gehabt und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Und es kann sein, dass die 5 Männer hatte, wirklich 5-mal verheiratet war. Da sagt die Bibel nichts drüber aus. Aber irgendwo fühlst du dich als Versager oder als Versagerin. Irgendwas ist mit mir los. Auf jeden Fall gab es Gründe, weshalb diese Frau zur Mittagszeit, da wo niemand anders an den Brunnen geht, an den Brunnen gegangen ist. Sie wollte niemand anders begegnen. Versagen können wir verschieden verarbeiten. Erstens, wir können es verarbeiten mit eigener Kraft. Und die Menschen, die, ja, solche Menschen, die solche Lieder machen und sowas, die versuchen, Versagen mit eigener Kraft zu bewältigen. Und die eigene Kraft, das heißt, Wie machen wir das? Wie versuchen wir in der Regel mit Dingen umzugehen? Ich kann mich erinnern, viele, viele Jahre, lange bevor ich der Iris begegnet bin, weiß ich, da habe ich so diese erste große Liebe gehabt. Und das war ja für mich damals die Traumfrau. Und wie gesagt, also wir sind eine ganze, waren auch sozusagen das Traumpaar damals für die Disco und Tanzschule. Alles, was damals so mit verbunden war. Und dann hat es natürlich auch gekriselt irgendwann mal. Ne? Und dann habe ich, glaub, 5-mal Schluss gemacht. Wieder angefangen, ne? Und dann war dann endgültig Schluss. Und ich war sehr verletzt. Ich war sehr verletzt. Und dann habe ich einen inneren Schwur gemacht. Das habe ich eigentlich erst später als Christ überhaupt, ja, erkannt, was ich da gemacht habe. Ich habe einen inneren Schwur gemacht und gesagt, das wird mir nie mehr passieren. Ich werde mich nie mehr so verletzen lassen. Das wird mir nie mehr passieren. Und dann mach lieber ich Schluss. Weil am Schluss hat sie dann Schluss gemacht. Ne? Sonst war es wechselseitig, aber am Schluss hat sie, und ich habe mich als der Loser empfunden. Und er hat gesagt, das wird mir nie wieder passieren. Und danach war ich wirklich schlimm. Und dann habe ich doch etliche. Ich will jetzt hier nicht mein ganzes Leben ausbreiten. Aber ja, etliche Beziehungen haben sich doch da angereiht, weil ich war damals so in der Welt. Aber ich habe dann immer, manchmal ziemlich brutal, einfach dann die Notbremse gezogen. Nur, dass ich nicht verletzt werde. Das heißt, ich war eine Gefahr für andere. Da habe lieber ich verletzt. Und das sind so innere Schwüre, die wir machen. Das wird mir nie mehr passieren. Innere Festlegungen. Und ich denke, manche sitzen hier noch, die alte innere Festlegungen haben. Vielleicht sogar aus deinem alten Leben. Und die immer noch nachwirken, die immer noch Auswirkungen auf dein Leben haben. Weil du irgendwo mit der Sache, mit diesem schlimmen Ding zurechtkommen musstest. Ist doch ganz logisch. Und du hattest nicht den Herrn. Also hast du dir einen Panzer angelegt, einen unsichtbaren, eine Rüstung angelegt, Mauern um dich aufgebaut. Ich weiß noch, wie ich das gemacht habe. Ich habe dann zeitweise Menschen gar nicht mehr an mich herankommen lassen. Wie habe ich sie ferngehalten? Durch Ironie und Sarkasmus. Dass der andere immer blöd dastand. Das kann ich ganz gut, gell, Iris? Immer noch. Ja, aber es ist eine falsche Waffe und Waffenrüstung. Ja, und das, solche und andere Dinge legen wir uns an. Aber als Christ kannst du das so nicht mehr machen. Als Christ ist es wie Sauls Rüstung, die ungeeignet ist für die Zukunft. Und ich denke, heute ist wichtig, einfach Dinge der Vergangenheit aufzuarbeiten. Dass du Dinge ganz klar erkennst. Das ist so und so gelaufen. Ich habe die und die Schlüsse gezogen. Und ich will aber einen anderen Weg gehen jetzt. Und so hast du heute Morgen Entscheidungsmöglichkeit, einfach Dinge der Vergangenheit und Vorgehensweisen, wie du mit der Vergangenheit umgegangen bist bisher, damit abzuschließen und einen neuen Weg zu gehen. Wie gesagt, wir können mit Versagen umgehen ohne Gott. Und da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Aber es sind gottlose Möglichkeiten, die keinen Segen bringen werden auf dein Leben. Wo du so schlecht und recht durchkommst, und das will Gott nicht, Gott will mehr. Weil wir sind mehr als Überwinder. Oder du kannst mit Versagen auch der Vergangenheit oder vielleicht ist es auch jetzt gerade passiert, mit Gott umgehen. Ich wollte noch mal ein biblisches Beispiel bringen. Da war der Elia, einer der größten Propheten. Als Jesus auf dem Berg der Verklärung stand, ja, wurde etwas klar. Was heißt Verklärung? Das ist immer so ein frommes Wort. Es wurde etwas klar. In die sichtbare Welt wurde etwas klar, wer Jesus wirklich ist. Gott hat mal kurz für Petrus und Johannes und Jakobus, die anderen waren ja unten auf dem Berg, nur die drei waren auf dem Berg, und da hat er mal kurz die Decke weggezogen und da kam die Herrlichkeit des Gottessohnes zum Vorschein. Das wurde klar, das ist Verklärung. Und dann standen auf einmal zwei Personen neben Jesus. Wer war's? Mose und Elia. Mose der größte Führer und Elia der größte Prophet. Oder beide waren ja Propheten. Aber die beide maßgebliche Männer der Geschichte Israels. Auch interessant, beides Männer, deren Leichnam nicht gefunden worden ist. Elia ist ja im Feuerwagen in den Himmel abgedüst und Mose wurde nicht mehr, da wurde gestritten um den Leichnam. Wisst ihr warum? Weil Mose gesündigt hat, weil Mose einen ermordet hat. Hat er feingestritten. Er sagte, der gehört mir. Und Gott hat gesagt, nö, der gehört mir. Und Gott hat gewonnen. Halleluja. Und Gott hat sowieso überhaupt gewonnen. Er hat gesagt, du hast falsch gespielt. Und hat ihn dann rausgekickt aus dem Himmel. Den Feind. Und auch sein Leichnam wurde nicht gefunden. Und Elia war sozusagen einer der ganz, ganz Großen. Der in eine Zeit, in eine sehr, sehr schwere Zeit Israels hineingeboren worden ist. Wo sogar der König und die Königin war eine Hexe, die Isebel, und eine Götzendienerin, hat massenweise Propheten umbringen lassen, Propheten Gottes, war spezialisiert auf Männer Gottes, und Ahab, ein korrupter König. Sehr klug, der Mann. Der war kein schwacher Mann. Politisch gewieft. Politische Hochzeit. Weil es nur um eins ging, Macht, Macht, Macht. Jetzt wird ja auch einer zu Grabe getragen in unserem Land, wo es nur um Macht anscheinend ging und die Familie völlig egal war. Nun, der Ahab hat dann die Königin, Königstochter von Tyrus geheiratet, das war damals die reichste Stadt überhaupt. Aber damit kam der ganze Götzendienst nach Israel. Und da müsst ihr euch vorstellen, damals war ja die Situation, es war das einzige Gottesvolk. Da gab es sonst nichts. Es gab nicht Christen weltweit. Es gab nur dieses kleine Israel, das Gott für sich ausgesucht hat. Das ist mein Volk. Und dann werden Satans Anbeter im Endeffekt die Chefs von diesem Volk. Weil Baal stand für Satan. Baals Kult, Baal heißt der Besitzer, das war ein satanischer Kult. So war die Situation. Und da hat Gott einen geboren werden lassen, der den Namen Elia hat. Und sein Name war schon Programm. El heißt Gott und Jahwe ist in dem Namen drin. Ja, Elia und Jahwe ist Gott, war sein Name. Und er war das Gegenprogramm für diese furchtbare Zeit. Und der Elia hat Großartiges geleistet da. Der ist losgedonnert. Dann hat er gebetet, dann gab's, und sein Gebet wurde erhört. Und dann gab's eine Trockenheit, jahrelang. Bis dann sogar der Bach, an dem er sich versteckt hat, auch ausgetrocknet ist. Männer sind, die Isebel hat Männer hinter dem her geschickt und die sind alle umgekommen. Weil jedes Mal, wenn die in die Nähe kamen, ja, was passiert ist, Feuer vom Himmel, auf jeden Fall waren die alle tot dann. Und Elia war oftmals in großer Lebensgefahr. Er war sehr mutig. Er ist unter Lebensgefahr, als die wieder so ein Ding gedreht haben. Der Ahab wollte einen schönen Weinberg haben. Und der Besitzer wollte den nicht hergeben, der Naboth. Und dann hat Ahab sich beklagt wie ein kleiner Junge bei seiner Frau. Und dann hat die Jezebel gesagt, lasst es mir mal, ich werde es schon arrangieren. Und dann hat die falsche Zeugen irgendwie gedungen und hat dann, und dann wurde der verhaftet und wurde dann getötet. Und das Vermögen fiel an das Königshaus. So hat die Sachen gedeichselt. Und das hat Gott sehr missfallen. Und dann ist Elia aus seinem Versteck rausgegangen und hat den Ahab konfrontiert und hat gesagt, du bist. Und dann begegnet ihm der Ahab und sagt, du bist der Mann, der für das Unglück Israels zuständig ist. Und dann sagt er, Elia, nee, du bist der Mann. Und das, was er ihm dann gesagt hat und das Gericht, was er über ihn ausgesprochen hat, den Ahab so beeindruckt, dass er dann selber mal in Trauer ging, seine Kleider zerrissen hat und es hat Gott wieder gesehen und er war wieder barmherzig. Also Elia hat Unglaubliches geleistet bis zu die Story, die wir alle kennen, die ich auch gerne mal so erleben würde, gerne heutzutage, ne, dass ich dann das ganze Volk herausfordere, ganz Deutschland kommt zusammen. Und dann könnt ihr anderen eure Altäre da machen und wir werden beten, wir Emanuelaner. Und dann fällt das Feuer vom Himmel. Und das ist passiert damals. Und Erweckung kam. Und alle haben geschrien, Jahwe ist Gott. Also Elia war ein Mann, ein Erweckungsmann. Ein Mann, den Gott für Erweckung gebraucht hat. Und was aber das Schlimme war, ein paar Wochen später, vielleicht sogar nur ein paar Tage später, war alles wieder beim Alten. War nur eine kurzzeitige Erweckung. Jezebel war weiter im Regiment und dann hat sie Leute hinter ihm hergeschickt. Das Ganze, ich glaube, der Hauptteil war nicht Angst vor der Jezebel, sondern der Hauptteil war Frustration. Ich habe gesagt, was soll denn noch alles passieren? Jetzt ist sogar das Feuer vom Himmel gefallen. Es hat wieder das Regnen angefangen. Was soll noch alles passieren? Und dann flieht er in die Wüste und will sterben. Fühlt sich als Versager. Dieser große Mann Gottes fühlt sich als Versager. War in tiefer Depression. Hat nichts mehr geschlafen. Hat nichts gegessen. Dann verschlimmern sich ja solche Zustände noch. Schickt Gott einen Engel. Der bringt dem Elia Essen. Der wird an einen Berg geschickt, der 40 Tage lang, wo man 40 Tage lang laufen musste. Und dann heißt es nur, dass Elia gegessen hat und in dieser Kraft dieser Speise 40 Tage lang gewandert ist zu diesem Berg Gottes, dem Horeb. Und Horeb heißt Desaster. Zerbruch, Desaster, ein schöner Name für den Berg Gottes. Zerbruch, Desaster. Und Elia war zwar körperlich wieder einigermaßen fit, sonst hätte er diese 40 Tage nicht geschafft, aber seelisch war noch ganz, ganz unten. Und dann ist ihm Gott begegnet, im Sturm, im Erdbeben, in all dem. Und es waren alles Erfahrungen, die Elia hatte, können nachlesen in 1. Könige Kapitel 19. Alles Erfahrungen, die er vorher hatte mit Gott. Er hat Gott im Erdbeben erlebt, er hat Gott im Sturm erlebt. Aber dann kam dieses leichte Säuseln. Erfüllt mit der Liebe Gottes. Und der Elia konnte sich ja selbst nicht leiden in dem Moment. Der war nicht gut drauf. Da hat Gott Vorwürfe gemacht. Und ich habe es schon das letzte Mal gesagt, mir geht es auf jeden Fall so, ich kann mich gut in den Elia reinversetzen. Er hat dann den Mantel über sich gezogen, weil es war nicht auszuhalten für ihn, diese liebende Gegenwart Gottes, wenn er sich selber nicht mag. Wenn dann so der andere kommt und man mag sich selber nicht leiden und man ist äußerst zornig innerlich und da rumort es und da bohrt es. Und dann kommt die liebe Gattin und nimmt dich so in den Arm. Und dann bin ich wie ein fränkischer Kater, habe ich ja erzählt. Da stellen sich mir alle Haare. Das kann ich überhaupt nicht haben. Umarmungen zu anderer Zeit, aber nicht zu dieser. Und so ging es dem Elia mit Gott. Und dann hat der Elia was gemacht. Er hat sein Herz ausgeschüttet vor Gott. Und das sollten wir immer tun in solchen Situationen. Gerade wenn wir uns als Versager fühlen, gerade wenn einfach wir in der Tiefe sind, Herz ausschütten vor Gott. Räume und Plätze suchen, wo wir das tun können, ungestört. 1. Könige 19, Vers 14, ich habe sehr geeifert für den Herrn. Das hat der Gott gesagt. Für den Herrn, den Gott der Herrscher, deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen. Haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Also das bringt dir nochmal seinen ganzen Frust. Ich habe alles versucht, ich habe sehr geeifert. Alles versucht, Gott, es hat nicht geklappt. An anderer Stelle hat er gesagt, ich habe versucht, meine Väter haben es versucht. Anscheinend habt ihr auch schon mal was versucht, es hat nicht geklappt, Gott. Mir langt's, Gott. Hast du vielleicht auch schon mal gesagt. Gott, mir langt's. Mir reicht's. Und dieses Volk da, das ich eigentlich ursprünglich so geliebt habe, was das alles macht, und dich, Gott, kümmert es nicht anscheinend? Und er sagt jetzt, und sie trachten mir, ich bin allein übrig geblieben, auch diese Verengung in der Depression. Er hat nur noch sich gesehen. Und er hat gesagt, und jetzt versuchen sie mich auch nur umzubringen. Ja, das haben sie versucht. Die haben versucht, schon lange ihn umzubringen. Und da war es, in anderen Zeiten war es im Elia ziemlich egal, ob sie ihn umbringen wollten oder nicht. Er konnte richtig gut damit umgehen. Und dann auf einmal nicht mehr. Jeder von uns kommt mal an einen Punkt des Zerbruchs. Berg Gottes, erinnere dich. Jeder von uns mal kommt da an so bestimmte Punkte in seinem Leben, wo du denkst, es geht nicht mehr weiter, ist alles aus. Und Gott sagt, wunderbar, dann kann ich jetzt mit dir anfangen. Wunderbar, dass du jetzt da so weit gekommen bist. Aber Gott ist nicht beeindruckt von deiner Depression und nicht beeindruckt von deinem Selbstmitleid und gar nichts. Sondern sagt, wunderbar. Projekt! Volksrettung gescheitert. Aber wisst ihr was? Und das ist starke. Gott bringt Elia dazu, wieder aufzustehen, indem er einmal ihm den Engel gesandt hat. Konnte er das erste Mal aufstehen. Da war er so ausgemergelt und so kaputt und wollte nur noch, nimm mich weg von dieser bösen Welt, lieber Gott. So wie es mancher Christ auch schon gemacht hat. Diese böse Welt, da will ich nicht mehr sein. Nimm mich hinweg. Aber Gott macht sowas nicht. Also keine Fluchttendenzen, ihr Lieben. Dieses Leben ist zu leben da. Dieses Leben ist für dich da. es mit beiden Händen anzupacken und weiterzuleben, aufzustehen. Der Engel kam, Elia stand auf, dann ist er an den Berg gegangen und dann hat Gott ihm einen, und das macht anscheinend Gott öfters, hat Gott ihm einen Auftrag gegeben und hat Elia dadurch zum Aufstehen gebracht. Elia wollte sagen, es ist Schluss, und Gott hat gesagt, nö, es ist nicht Schluss. Du gehst jetzt hin und du salbst den Elisa. Und dann, und er wird dein Nachfolger. Und dann salbst du den Jehu. Und der wird mit der Isabel umgehen. Und dann salbst du den Hazael, einen anderen König. Und der wird seine Sachen, seine Aufgabe machen. Und übrigens, nicht du allein bist übrig geblieben, sondern 7000 haben die Knie nicht gebeugt. Gott hat ihm den Kopf wieder zurechtgerückt. Und das brauchen wir. Wir brauchen in solchen Situationen auch einen. Und da ist Gott der Beste. Da ist der Herr der Beste, der uns den Kopf wieder zurechtrückt. Petrus wissen wir. Wir kennen sein Versagen, seine Sünde, sein Verrat aus Angst. Und vorher hat er große Töne gespuckt. Und das ist natürlich eine der dümmsten Sachen, die man machen kann. Vorher große Töne spucken und dann versagen. Und dann kam, und dann bekam Petrus auch in diesem, ja, diesem Gefühl, Versager zu sein, Gefühle der Selbstverachtung. Und vielleicht hast du sowas auch schon gehabt. Oder vielleicht leidest du dir momentan darunter. Ganz für dich. Das ist auch nicht etwas, was du anderen teilst. Wir teilen ja nicht alles miteinander. Ist ja auch ganz gut so. Weil nur einer stark genug ist. Das heißt, stark am Herzen ist nur einer, das ist der Herr selber. Andere können nicht alles aushalten. Und du musst auch mal überlegen, auch da ist, dass wir an Weisheit zunehmen, wem kannst du was sagen und wem nicht. Es gibt manchmal Leute, die können das gar nicht packen. Und du sagst denen dir deine tiefsten Lebensprobleme, das ist falsche Adresse. Es gab dann in der Neuzeit, ich habe mich so erinnert, da gab es diesen Jimmy Baker, das war so ein Fernsehprediger. Vielleicht können sich ein paar noch erinnern an den. Das war so einer der ersten, die so Millionenpublikum gezogen haben. Und auch wegen seiner sehr, sehr guten Predigten geschätzt worden ist. Und dann kam aber ans Licht, dass er ein Verhältnis hatte mit seiner Sekretärin und dass er einen riesigen Geldbetrag unterschlagen hat. Und dann war er die Unperson der Nation in den USA. Und dann haben andere Prediger, der Jimmy Swaggart war einer der allerschlimmsten, sind über den hergefallen. Und wie gesagt, er war die Unperson. Und dann kam beim Jimmy Swaggart nahezu das Gleiche raus. Dann gab es diesen Ted Haggard. So hieß der, der war der oberste Chef der Evangelikalen. Über 20 Millionen Evangelikale. Ein starker Leiter. Ein weiser Mann, und dann kam dann raus, dass er neben seiner Familie noch ein homosexuelles Verhältnis hatte. Ne? Und dann hat sich der Boy, der Gekaufte, glaube ich, ne, ist dann selber an die Medien gegangen. Und dann fiel dieser große Mann Gottes. Und zwar wieder eine Katastrophe für das Reich Gottes. Und das sind alles Leute, die sich dann als Versager fühlen natürlich. Ne? Christen waren dann sprachlos und sind immer wieder sprachlos. Und dann säkuläre Medien, die fangen dann an und sagen, schaut mal, diese Hypocrites, diese christlichen Heuchler. Versagen, wenn andere versagen, löst es auch was bei uns aus. Die eine Reaktion könnte sein, jedem hätte ich das zugetraut, aber dem nicht. Oder Schadenfreude, das geschieht ihm doch recht. Endlich kriegt er mal was auf den Deckel. Aber als Betroffener damit umzugehen, ist eine ganz, ganz andere Sache. Und noch schwerer ist es, wenn man gar nichts dafür kann, wenn man Rufmord, ein Opfer von Rufmord ist, von Lüge und von allem Möglichen. Weil du musst dann umgehen mit den Gefühlen, die dann hochkommen, mit der Verletztheit, dem Wut, dem Hass, der Rache, vielleicht sogar Selbstmordgedanken, auch als Christen. Ist mir alles schon begegnet. In unserer Gesellschaft haben Versager, habe ich schon das letzte Mal gesagt, keinen Platz. Versager, was sind das? Nullnummern. Loser. Na? Und ich gehe jetzt bald nach Amerika. Da gab es mal eine große Fernsehsendung von dem jetzigen Präsidenten. You are fired. Du Versager, du wirst abgesägt. Das ist so, wie die Gesellschaft tickt oder die Gesellschaften in den, auf der Welt. Wichtig für uns ist, all diese Gefühle, Wut, Verletztheit, Hass und Rachegefühle, die bringen uns nicht zum Aufstehen, weil es einfach nicht so einfach ist wie in den Filmen, in den Kinofilmen. Ich bin ja noch so einer von den Alten und der Gast früher, den habe ich so gern gesehen. Ich glaube, ich habe jeden Film von dem gesehen. Spiel mir das Lied vom Tod, da ging es los, ne? Charles Bronson. Charles Bronson, ne? Und sein größter Erfolg war Ein Mann sieht rot. Ne? Und da war er unterwegs und dann hat so eine Gang seine Familie überfallen, seine Frau umgebracht und die Tochter ist misshandelt und schwer missbraucht worden. Ne? Und ich denke, der Mann hatte Versagensgefühle, er war nicht da, um seiner Familie zu helfen. Und dann hat er das auch mit seinen Mitteln, ist er da mit dem Versagen umgegangen, mit diesem Gefühl. Und er hat das Gesetz dann in seine eigene Hand genommen. Und dann ist er losgedonnert. Und es war dann recht beeindruckend. Ich weiß es heute noch, kann mich heute noch an die Szene erinnern, wo er da einen Sturm voll gemacht hat mit lauter Geldmünzen und dann einen zu Brei geschlagen hat damit. Als Rache. Wenn es so einfach wäre wie in diesen Kinofilmen, ist aber nicht so. Ist aber nicht so. Ne? Action schauen wir uns gerne an und sowas. Ne? Und die Welt arbeitet auch mit solchen Sachen, aber wir wissen, dass wir als Christen nicht so umgehen können damit. Und dann ziehen wir uns reihenweise die Filme an und dann sollen wir wieder vergeben lernen. Schauen die Rachefilme und sollen dann vergeben. Nochmal zum Wiederaufstehen. Erstens, Gott ist nicht beeindruckt von deinem und meinem Versagen. Wir sehen oft nur die Situation, aber Gott sieht das Ganze und er liebt dich. Und er sieht nicht nur dich, der du dich so furchtbar fühlst in der Situation. Und der du sagst, und jetzt tu mal zwei Bilder einblenden. Seid ihr noch mit mir? Ich brauche noch ungefähr 10 Minuten. Oh. Nochmal das andere. Ja. Ne? So sieht er nicht. Er sieht eben nicht nur, Gott ist anders, er hat eine andere Perspektive. Er sieht nicht nur deine und meine Unmöglichkeiten, er sieht seine Möglichkeiten. Amen. Amen. Zweitens, Gott will dir helfen. Er lässt dich nicht im Stich. Manchmal dauert es etwas länger, wie bei Hiob, aber er lässt dich nicht im Stich. Und daran halte fest. Drittens, es gibt einen Teil, auch den du erledigen musst. Es ist nicht nur alles auf Gottes Seite, sondern du musst auch was machen. Erstens, haben wir das letzte Mal schon gesagt, ehrlich sein. Es hat nicht funktioniert, Gott. Wir haben uns die ganze Nacht bemüht, wir haben die ganze Nacht versucht zu fischen, es hat nicht funktioniert. Ehrlich sein und nicht immer den anderen die Schuld geben. Damit kommst du auch bei Gott nicht weiter und in der Welt sowieso nicht. Und dann spricht Gott in der Regel auch zu dir selbst. Er hat zu dem Elia gesprochen, Jesus hat zu dem Petrus gesprochen, hast du mich lieb, weide meine Schafe. Und er bringt Heilung, und Heilung ist meistens mit diesem Auftrag verbunden, geh und salbe. Zum Petrus hat er gesagt, weide meine Schafe. Immer wieder, hat ihn wieder eingesetzt. Zum Josua, der auch mit seiner ganzen Armee versagt hat in Ai, weil sie gedacht haben, die holen wir mit der Feuerwehr ein, diese Stadt. Und dann haben sie eine schreckliche Niederlage gekriegt und so. Und dann hat Gott versuch's nochmal, aber anders. Und der Paulus, der Verfolger der Christen, hat eine zweite Chance bekommen. Wichtig ist noch eins, der Himmel, das könnt ihr nachlesen, Lukas 15, Vers 7, der Himmel freut sich über den Sünder, über den Versager, der Umkehr, der Buße tut, der wieder aufsteht. Der Himmel freut sich, da ist keine Genugtuung, da ist keine Schadenfreude, preis den Herrn. Nochmal dein Teil, du musst dich ermutigen lassen. Du musst bereit sein, dich ermutigen zu lassen. Manche wollen das nicht. Manche baden gerne. Wer badet gerne? Aber die baden gerne im Selbstmitleid, ne? Und das musst du ändern. Schluss mit dem Selbstmitleid. Schluss. Badezeit zu Ende. Du musst nicht nur dich ermutigen lassen, sondern du musst auch aufstehen, selber aufstehen. Sprüche 24, nochmal Vers 16 in Erinnerung, der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht wieder auf. Er wird nicht auf die Füße gestellt, sondern er steht wieder auf. Und das Letzte ist, was dein Teil ist, du musst glauben. Jesaja 7, Vers 9, glaub dir nicht, bleib dir nicht. So einfach ist es. Glaub dir nicht, bleib dir nicht. Du musst glauben, in dem Fall, dass es weitergeht, dass Gott mit dir einen Weg hat, und das wird er auch tun. Also, drittens war dein Teil. Viertens, ich bin gleich durch, aber das sind noch wichtige Sachen. Viertens, du musst dir gewahr sein, dass du in einem geistlichen Kampf bist. Du befindest dich in einem geistlichen Kampf. Es gibt einen Feind. Und ich hoffe, der mag dich nicht. Weil dann bist du sein Freund. Ich hoffe, er mag dich nicht. Und dann ist er dein Feind. Wer der Welt Freund sein will, kann nicht Freund Gottes sein. Es gibt einen Feind, der dir Knüppel versucht, in den Weg zu schmeißen. Und deswegen ist auch wichtig, immer wieder den Blick von den natürlichen Situationen auch ins Geistliche zu erheben. Manche übertreiben das dann, die sehen alles nur noch geistlich und nur noch als geistlichen Angriff, aber die meisten zu wenig, sehen zu wenig diese Ebene. Es gibt einen Feind, der dir Knüppel in den Weg wirft und der dir sagt, das schaffst du niemals. Das schaffst du niemals. Du schaffst es niemals, da rauszukommen. Kannst machen, was du willst. Und das Problem bei Elia war, wisst ihr, was das war? Er war allein. Der Elia war allein. Das Problem bei Petrus war, die anderen waren noch schwächer wie er. Auch nicht schön. Deswegen ist das, ne, deswegen mein letzter Punkt ist, Gemeinschaft ist wichtig. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Aber echte Gemeinschaft, wahre, knackige Gemeinschaft, nicht nur die ich nur zuschmust und es dann doch nicht ernst meint, sondern Gemeinschaft, die keinen Schmus macht. Auch keine Verharmlosung. Auch keine humanistische Deutung. Ja, du konntest ja nicht anders. Weil deine Mutter hat dich zu heiß gebadet, als du 3 Jahre alt warst. Gemeinschaft, die ermutigend ist. Gemeinschaft, die Liebe lebt und die Liebe Gottes empfängt und Liebe Gottes weitergibt. Und die gemeinsame Gemeinschaft mit Gott pflegt. Gemeinschaft, die nicht nur Sprüche macht, sondern betet füreinander und auch praktische Hilfe gibt. Du musst wieder aufstehen. Wir als Gemeinschaft stehen auf. Und deswegen ist meine Frage, ich möchte das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Deswegen ist meine Frage an dich. Willst du aufstehen? Willst du wieder aufstehen? Gott sagt, es geht weiter. Gott sagt, ich habe mit dir was vor. Genauso wie ich mit dem Elia was vorhatte, mit dem Petrus was vorhatte, so habe ich mit dir was vor. Es geht weiter. Und wer will weitermachen? Wer will weitergehen? Dann steh auf. Dann sag, ja Gott, hier bin ich. Und ich gehe. Ich stehe nicht nur dann, sondern ich werde dann gehen. Und ich werde nicht nur aus diesem Gottesdienst rausgehen, sondern ich werde ins Leben gehen. Und werde Veränderung erleben und Veränderung leben. Amen.
Amen.
Halleluja. Und Vater im Himmel, du siehst, es sind hier nahezu alle aufgestanden. Und Vater im Himmel, wir wollen einfach auch da weitergehen. Herr, du weißt, wir Versagen gehört zum Leben, Versagen gehört dazu. Uns allen ist viel passiert, dem einen mehr, noch mehr und dem anderen weniger. Aber uns allen sind Dinge einfach passiert. Wir alle sind fehlerhaft, aber du bist ein liebender Gott, ein perfekter Gott, ein guter Gott. Ein Gott, der mit dir und mir weitergeht. Ein Gott, und das wollen wir einfach festhalten. Wir wollen mit dir weitergehen. Wir wollen dich feiern. Du bist Gott mit uns, Immanuel. In Jesu Namen. Könnt ihr dazu nochmal Amen sagen?
Amen
rufen. Amen.